Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Jazz Collection. Am Mikrofon Thomas Weibel. Mein Gast ist Daniel Kramer, Saxophonist, Kunsthistoriker und vor allem ein Bewunderer jenes Mannes, über den wir uns heute Abend ausführlich unterhalten werden, den Trompeter Miles Davis. Miles Davis, das war er. Wir sind im Jahr 1955, das war Round Midnight, ein Standard von Thelonious Monk. Miles Davis konnte auch ganz anders. Dies ist das Jahr 1986, es ist das Stück Tutu, mehr als 30 Jahre später und doch ist es hörbar derselbe Trompeter. Was ist gleich geblieben, was ist anders geworden, Daniel Kramer?
Ja, einmal eine ganz kleine Äußerlichkeit ist erwähnenswert, nicht mit Tutu beginnt eine neue Karriere auf einem neuen Label, das erste Album nicht mehr bei CBS, sondern bei Warner Brothers. Und Roundabout Midnight von 1955 ist eines der ersten Alben für CBS. Da ist Miles ganz glücklich, dass er einen neuen Plattenvertrag hat. Der ist nur zustande gekommen, weil er die alten Verpflichtungen schnell hinter sich bringen konnte. Das heißt jetzt ganz konkret, er hat die unglaubliche Tat begangen, mit seinen Musikern 4 Alben einzuspielen, um dann frei zu sein für eine neue Ära. Und die läutet er ein mit diesem Album Roundabout Midnight. Ein hochkarätiges Quintett interpretiert den alten Song Roundabout Midnight von Thelonious Monk. Der Sound dieser Band war für die damalige Zeit etwas ganz Ungewohntes, dass eine Gruppe so aufeinander eingespielt ist, dass da nicht irgendein Solist und irgendwelche Begleitmusiker da zu hören sind, sondern eine ganz dicht verwobene Sache. Das hat sich dann in dieser Aufnahme bei Tutu grundlegend geändert. Da ist Miles Davis der Star, inszeniert von seinem Bassisten Marcus Miller, der alle Instrumente spielt, außer eben Trompete.
Und doch eine ganz große Gemeinsamkeit gibt es, nämlich wir hören die gedämpfte Trompete. Das ist ja doch etwas Bemerkenswertes. Immerhin, Miles war ein klassisch geschulter Trompeter. Und der Dämpfer ist etwas, das den natürlichen Klang der Trompete auf ein schmales Klangspektrum reduziert. Was hat Miles an diesem Sound derart fasziniert?
Ja, sowohl bei Tutu wie auch bei Round Midnight hat das etwas unglaublich Suggestives. Und die offene Trompete, nicht die wird vor allem in den 50er Jahren sehr gut gespielt durch viele andere Musiker. Also denken Sie an Dizzy Gillespie, der ja in aller Virtuosität alle Sprünge machen kann, die er nur will. Und Miles hat diese technischen Möglichkeiten nicht. Er hat eine wunderbare Linienführung, ein wunderbar lyrisches Spiel. Und das kann er natürlich noch verstärken durch diesen ganz eindringlichen, intimen Sound der gedämpften Trompete.
Und damit stecken wir schon mitten in der Biografie von Miles Davis. Er ist 1926 geboren. Er wuchs in einem verhältnismäßig vermögenden Elternhaus auf. Sein Vater war ein wohlhabender Zahnarzt in East St. Louis, einer Kleinstadt im Süden von Illinois. Mit 13 Jahren begann Miles Trompete zu spielen und nach dem College gelang es ihm, seinen Vater dazu zu überreden, ihn finanziell zu unterstützen und nach New York ziehen zu lassen, ins Zentrum des damaligen Jazz. Er besuchte die renommierte Juilliard School of Music und hier begann er, ein eigentliches Doppelleben zu führen. Tagsüber das Studium, abends dann Auftritte in den Clubs, in denen die Jazz-Avantgarde den Bebop spielte. Als es Miles bald einmal zum ebenbürtigen Partner der damals hochgeachteten Bebop-Stars Charlie Parker, Altsaxophon, und Dizzy Gillespie, Trompete, gebracht hatte, brach er sein Studium ab und verschrieb sich ganz dem Jazz. Mit 23 erhielt Miles zum ersten Mal eine Einladung ins Ausland, ans Jazzfestival Paris. Und hier erlebte er etwas für ihn vollkommen Einzigartiges. Er wurde zum ersten Mal in seinem Leben wirklich gefeiert als ein internationaler Star. Und auch später, als er dann wirklich ein Star geworden war, hat es ihn immer wieder nach Paris gezogen.
Ja, Paris war natürlich schon Jazz begeistert, als Miles Davis zum ersten Mal da auftauchte. Und Miles wird immer wieder zurückkehren in diese Stadt, wird verschiedene Aufnahmen auch machen und vor allem die ganz spektakulärste Filmaufnahme von 1957, wo wir jetzt gleich den Générique, den ersten Teil dieser Filmmusik hören werden. Ein Film von Louis Malle mit dem Titel L'Ascenseur pour l'échafaud.
L'Ascenseur pour l'échafaud, den Film kennen wir heute noch, mit Jeanne Moreau in der Hauptrolle. Ein Film von Louis Malle, Sie sagten es schon. Das war ja eine ganz spektakuläre Aufnahme.
Ja, das kann man wirklich so sagen, weil die Musiker, also Miles Davis und seine französischen Mitmusiker, die waren da im Studio. Man spielte ihnen den Film ab und sie erfanden gleichzeitig simultan die Musik. Also man konnte nicht von Miles erwarten, dass er da irgendein vorfabriziertes Stück abspielt zum Film, sondern man hat wirklich die visuellen Eindrücke gleich übersetzt in Musik. Das war also wirklich eine ganz spektakuläre Art und Weise. Und Jeanne Moreau wird Miles natürlich sehr stimuliert haben. Also der Film beginnt, dass Jeanne Moreau in eine Telefonkabine ein Liebesgeflüster loslässt. Julien, Julien. Und Miles beginnt mit seiner unglaublichen Trompete. Wir werden das gleich hören. Ja, das ist ein wunderbares Beispiel, wo wir hören, dass das Stück gar nicht zu Ende geschrieben, gespielt ist. Nicht? Die Szene auf der Leinwand ist zu Ende und die Musik ist auch zu Ende. Darum dieser abrupte Schluss.
Wir hören aber auch etwas anderes. Wir hören nämlich denselben langsamen, getragenen, äußerst sparsamen Miles, könnte man nicht sagen, dass Miles im Grunde gar kein virtuoser Trompeter war?
Ja, das ist eine uralte Diskussion. Ist Miles virtuos oder ist er nicht virtuos? Das kommt ganz darauf an, was man unter Virtuosität versteht. Sind es eben die Intervalle, die Sprünge, die Höhen und Tiefen, die ein Trompeter bewältigen kann? Oder ist es eben virtuos, mit der Stille umzugehen beispielsweise?
Man kann ja aber auch sagen, dass Miles ja bereits mit 18 Jahren Seite an Seite mit den beiden größten Bläsern des Jazz überhaupt gespielt hat. In der Billy Eckstein Band, der wurde vom Fleck weg als Ersatz für den ausgefallenen dritten Trompeter engagiert. Und hier zeigte sich rasch einmal, dass er mit den beiden großen Bläsern, nämlich mit Bird, also mit Charlie Parker, und mit Dizzy Gillespie ganz einfach nicht mithalten konnte.
Ja, gleichzeitig haben die aber Miles an ihrer Seite gewollt. Nicht gerade dieses Lyrische, das Miles bieten konnte, das war eine wunderbare Ergänzung. Und diese Konstellation, die behält er eigentlich bei. Nicht im großen Quintett der 50er Jahre spielt er neben Coltrane, später noch Cannonball Adderley und Coltrane. Oder dann in den 60er Jahren nimmt er sich als Bläser Wayne Shorter dazu. Also diese Konstellation, eher auf der sparsamen Trompete und dann neben dem Workaholic Coltrane oder dem großen Konstrukteur Wayne Shorter. Nicht, er braucht diese Ergänzung, um sich selber wunderbar in alle Höhen zu bringen. Nicht, wenn Virtuosität Schnelligkeit bedeutet, so kann ich auf diesem Filmtrack L'Ascenseur pour l'Échafaud auch noch eine Nummer liefern, nämlich auf Nummer 3 sur l'autoroute. Da geht's wirklich sehr schnell zu und her.
Eigentlich, Daniel Kramer, klingt das ziemlich nach Trompetenakrobatik, man müsste fast sagen nach Bebop.
Ja, Bebop würde sehr gut passen zur Autobahn, aber das scheint nur. Der Sound ist vielleicht so beboppig, aber gerade eben das Konzept für diese Filmaufnahme ist ganz spektakulär, weil das schon vorausweist auf die berühmte Platte Kind of Blue, wo das modale Prinzip dann erarbeitet wird. Es werden ja für diese Filmsequenzen nur kleine Schnipsel vorgeschrieben und die dreht man dann, bis eben die Szene zu Ende ist. Also es sind nicht Hindernisläufe über irgendwelche komplizierten Akkordfolgen, sondern man hat eine Scale, also eine Tonleiter oder einige Takte, die man da rumdreht. Also das hat mit Bebop nicht mehr so viel zu tun.
Und dann später bei Kind of Blue, einem der ganz großen Alben der Jazzgeschichte, sind wir beim, Sie haben es genannt, modalen Jazz angelangt. Was ist das, modaler Jazz?
Ja, ich kann das vielleicht so erklären. Stellen Sie sich einen Hindernislauf vor, also eine Springkonkurrenz beispielsweise. Da hat man Hindernisse auf einem engen Areal und in jedem Takt muss man mindestens 2 solche Hindernisse überspringen. So war es zu Bebops Zeiten und die ganz großen Reiter, also Charlie Parker, Dizzy Gillespie, die konnten diesen Parcours natürlich mit Bravour absolvieren. Und der modale Jazz ist, wie wenn man bei einem Concours Hippique, also bei einer Springkonkurrenz, alle Sprungschanzen, Wassergräben wegräumen würde. Sie haben ein leeres Feld, sie haben nur noch eine Harmonie, eine Tonleiter und auf der können sie sich unendlich ausbreiten. Also das Melodiöse muss nicht ständig korrigiert werden, gewissermaßen in der Vertikale mit dem Akkord, sondern man kann aufbauen, man hat viel, viel Zeit, eine Melodie zu entwickeln und muss nicht immer wieder konzentriert sein auf den allernächsten Akkord, der schon wieder vor einem steht.
Lassen Sie uns also mitlaufen, Daniel Kramer, mit einem der berühmtesten Titel, die Miles je eingespielt hat, auf der Platte Kind of Blue, So What? Tatsächlich hören wir nur zwei Harmonien, eine kleine Sekunde voneinander entfernt, in D und S. Ist das wirklich alles, Daniel Kramer? Zwei Harmonien und der Rest Improvisation?
Ja, das ist wirklich das Spektakuläre an diesem Stück, dass die Gruppe lange Zeit hat, auf dieser einen Harmonie zu spielen. Sie können wirklich gemeinsam einen Sound entwickeln. In den 60er Jahren wird dann die Struktur ausgeweitet, da müssen dann alle ganz gut aufeinander hören. Da kommt der Wechsel, eben dieser Halbtonschritt, dann nicht mehr so stur, immer nach so viel Takten und so weiter. Also das ist ein ganz spektakuläres Feld, das da eröffnet wird. Etwas später dann nimmt Miles Davis mit dem Gil Evans Orchestra Sketches of Spain auf, eine hoch durcharrangierte Musik, wo aber eben der Solist immer auf dieser spanischen Tonleiter spielen kann. Was ich Ihnen gerne vorstellen möchte, ist ein Ausschnitt aus Solea, aus dieser Platte von Miles Davis, Sketches of Spain.
Da gibt es ja diese Episode aus Miles Biografie. Er war damals mit seiner Freundin Frances liiert, einer Balletttänzerin. Miles war ein ausgesprochen eifersüchtiger Liebhaber. Er hat seiner Freundin sogar verboten zu tanzen. Was sie allerdings immer noch durfte, war natürlich Tanzdarbietungen zu besuchen. 1959 war die Tanztruppe von Roberto Iglesias in New York und Frances hat ihren Miles dazu bewegt, mit ihr in eine Vorführung zu gehen. Und Miles kam tief beeindruckt wieder heraus.
Ja, Miles muss das total umgehauen haben. Er hat sofort seinen besten Freund Gil Evans da angesetzt und sie haben zusammen experimentiert, wie kann man diese Musik, diesen spanischen Blues nutzbar machen. Also diese ganz tief dramatische, oft auch tief traurige Musik da mit dem Trompetenspiel von Miles kombinieren. Für das Album Sketches of Spain brauchte Miles eine höchste Konzentration. Das war so dicht gesetzt von Gil Evans, dass da nur ein ganz haarschmaler Grat noch für ihn möglich war. Also es gibt Aufnahmen, wo man sieht, wie Miles mit diesem Orchester zusammenspielt, alle in höchster Konzentration.
Und trotzdem, was wir hören, ist wieder einfachste Musik, eine Tonart, vielleicht zwei, viel dichte Improvisation darüber, Eine weitere Reduktion als das ist ja schlechterdings gar nicht mehr denkbar.
Ja, einfach, das weiß man auch aus der bildenden Kunst, einfach ist nicht einfach. Einfach ist das Allerschwierigste, nicht? Das Spielen mit Leerräumen, das Reduzieren, das ist oft viel, viel, viel schwieriger als das Anhäufen vieler Töne. Also dieser Schritt in die modale Musik war ganz bedeutend. In den 60er Jahren legte das gewissermaßen den Teppich für den sogenannten Free Jazz. Also wenn man nicht mehr eben von Akkord zu Akkord springen muss, dann ist plötzlich alles möglich, was Sound ist. Also da kann man mit irgendeinem Hölzchen auf dem Boden rumspielen, man kann mit einem Piccolo und einer Tuba irgendwelche Sounds produzieren. Es geht plötzlich um eben Klänge, um Sounds und nicht mehr um ein Stückchen spielen.
Aber es war eine ganz neue Richtung des Jazz, die der Jazz genommen hat. Denn eines muss man ja sagen, eine stärkere Reduktion als was wir gehört haben in Sketches of Spain lässt sich gar nicht mehr denken.
Ja, es gibt dann wirklich verschiedene Richtungen. Miles muss sich überlegen, will ich jetzt der Free-Jazz-Szene angehören und experimentelle Musik machen oder bleibe ich halt doch bei verständlichen Strukturen. Vor allem, Sie müssen sich vorstellen, in den 60er Jahren ist die Popmusik da am Kommen. Da ist Jazz ein antiquiertes Geschäft. Und Free Jazz hat das Publikum verloren. Nicht, das will ich jetzt nicht wertend sagen. Es ist eine Tatsache, Free Jazz zu spielen ist für die Musiker fantastisch, aber für das Publikum so anspruchsvoll und zum Teil so belastend, da kriegt man die Kurve nicht.
Es ist ja schon eine bemerkenswerte Entwicklung, wenn wir bedenken, dass Miles aus St. Louis kommt, der Stadt des New Orleans, des Old-Time-Jazz. Er hat den Jazz gespielt, der Standards, des immer wieder Zitierens. Er hat den Jazz immer weiter reduziert. Und jetzt, um ihn herum, wird der Jazz experimentell. Und Miles hat diese Entwicklung ja nicht mitgemacht. Was hat er stattdessen getan?
Ja, wie ich schon gesagt habe, er war sehr irritiert, als er seine Gefolgsleute aus den 50er Jahren gewissermaßen verloren hat. Er musste sich neu orientieren in den 60er Jahren und da hat er etwas gemacht, was er dann später immer und immer wieder machen wird. Er holt sich ganz blutjunge Musiker. Beispielsweise Tony Williams, eben 17 Jahre alt, ein unglaublicher Schlagzeuger. Dann kommt Herbie Hancock, Wayne Shorter, Ron Carter in die Gruppe. Und mit denen nimmt er dann 66, 77 das erste Album auf. Und wir hören jetzt ein Stück aus einem Album, das heißt Miles Smiles. Also in den turbulenten 60er Jahren sieht man auf dem Plattencover den Miles lachend. Nicht? Das ist etwas, was es sonst nie zu sehen gibt. Thank you.
Eine buchstäblich atemlose Trompete hören wir hier in Gingerbread Boy auf dem Album Miles Miles, das 1967 erschienen ist. Miles wird hier förmlich angetrieben von einem unglaublich schwungvollen, rasanten Schlagzeug. Der Schlagzeuger hieß Tony Williams und war erst 17-jährig. Eine Zeitschrift hat einmal getitelt, das eigentlich Geniale an Miles wären seine Mitmusiker gewesen. Wie hat es Miles geschafft, immer wieder an die meistversprechenden jungen Talente heranzukommen?
Ja, da hat er natürlich verschiedene Informationsquellen. Also die Szene in New York, die filtert natürlich immer die Besten raus. Jetzt bei dieser Formation, Wayne Shorter spielte vorhin bei Art Blakey. Also Art Blakey mit seinen Jazz Messengers war schon eine Talentschmiede. Und da hat er natürlich seinem älteren Kollegen jeweils die besten Musiker wegstibitzt. Und dann haben natürlich die Musiker selber wieder, also die, die er geholt hat, hat natürlich wieder Querverbindungen geschaffen und wieder Leute nachgezogen.
Aber trotzdem, man muss ja sehen, das war ein großes Risiko. Es ging immerhin um Plattenaufnahmen, für die Miles Davis unter Vertrag stand. Und andererseits, das waren noch nicht einmal erwachsene Musiker. Tony Williams 17, Herbie Hancock, als er ihn in seine Band geholt hat, war 22. Das ist ja nicht ganz ohne.
Ja, das spektakulärste Beispiel ist natürlich John McLaughlin. Der kommt direkt von Großbritannien nach New York, eigentlich um in die Band von Tony Williams reinzukommen, nicht? Und Miles pflückt ihn einfach weg, schleppt ihn ins Studio. Er hat nicht mal irgendwas geprobt. Er bekommt kaum irgendeine Anweisung. Miles sagt ihm, ja, spiel einfach Gitarre, als hättest du noch nie Gitarre gespielt. Einfach auf E, nicht E, da kann man alle Leerseiten bringen. Und dann plötzlich entsteht dann in diesem Kollektiv ein ganz neuer Sound. Ja, In a Silent Way ist ein historisches Album wie Kind of Blue. In den 60er Jahren hat hier Miles Davis nochmals etwas ganz Neues versucht. Er hat seine Band elektrifiziert. Er wird auf dieser Aufnahme Chick Corea am Elektrikpiano und auch Joe Savinol am E-Piano haben. Später kommt dann Keith Jarrett dazu, ebenfalls auf dem E-Piano. Also drei Pianisten, die da einen dichten Sound legen. Und sie haben mittendrin Dave Holland, der dann ein Bassriff spielt. Das werden wir bei der nächsten Aufnahme gleich hören. Nicht, dass er immer gleichbleibend ein Riff spielt. Und dann plötzlich wird Tony Williams über dem Solo von Miles Davis die Drums öffnen. Und wir haben eine äußerste, höchste Intensität im Solo von Miles Davis. Das werden wir bei diesem kleinen Ausschnitt gleich hören. Thank you.
Ein überaus eindrückliches Schlagzeug, der immer noch sehr junge Tony Williams. Aber die eigentliche Überraschung auf dieser Platte war John McLaughlin, ein Musiker, der damals in New York noch vollkommen unbekannt war. Was hat Miles an John McLaughlin gereizt? Was hat ihn dazu verführt, dieses doch beträchtliche Risiko einzugehen?
Ja, Ende der 60er Jahre hat Miles ein großes musikalisches Erlebnis. Und zwar heißt dieses Erlebnis Jimi Hendrix. Nicht diese Erscheinung hat ihn so tief beeindruckt, wirklich weggefegt, dass er seine eigene Musik plötzlich in diese Richtung bewegen ließ oder bewegt hat. Und gewissermaßen als Jimi Hendrix Ersatz kommt da dieser junge Brite, der natürlich als Jazzmusiker noch ein ganz anderes Spektrum einbringen konnte. Mit dieser Figur geht er da auf den Spuren der Rockmusik oder kreiert, was man später als Fusion-Musik bezeichnen würde.
Das ist doch nun aber überaus bemerkenswert. Miles, eine Jazz-Ikone bereits zu dieser Zeit, und Jimi Hendrix, der Rockstar, der erste ganz große Rockstar aller Zeiten. Was hat einen Jazzer wie Miles an einem Rockstar wie Jimi Hendrix reizen können?
Ja, also hören Sie einmal das Album Electric Ladyland von Jimi Hendrix, dann merkt man, dass da nicht einfach ein Rockmusiker am Werk ist, sondern auch einer, der an einem ganz neuen Sound bastelt und der natürlich einen unglaublichen Power hat, verwurzelt im Blues. Es gibt verschiedene Berührungspunkte zu Miles.
Auch hier gibt es ja eine sehr schöne Anekdote, die John McLaughlin noch heute erzählt. Er war mit Miles im Kino. Sie haben da den Film von Jimi Hendrix gesehen und Miles, so erzählt McLaughlin, sei einfach da gesessen und habe gesagt, damn, auf gut Deutsch, verdammt nochmal.
Ja, und er wird dann seine Musik tatsächlich grundlegend umstellen. Also Miles Goes Electric, Electric Ladyland, alle Alben ab 1969, 70 werden elektrisch tönen. Er holt sich bei Aretha Franklin einen Elektrobassisten. Er hat da lang gezögert, weil noch nie in seiner Band war ein Bassist, der nicht auf einem Kontrabass irgendein Solo begleiten konnte. Also Dave Holland, der war auf dem Elektrobass wie auf dem akustischen Bass bewandert, aber mit Michael Henderson, da gibt es nur noch diesen Elektrobass. Und er entscheidet sich für diesen Elektrobass und schon beim letzten Stück haben Sie ja diese Ostinati gehört, diese Bassformen, die immer wiederholt werden und das ist nun Programm. Und auf diesem soliden Bass kommt nun die Hexenküche zum Brodeln.
Thank you.
Auch diesen Titel können wir leider nicht ganz spielen. Miles pflegt zu dieser Zeit ganze Schallplattenseiten am Stück einzuspielen. Dieses Stück hieß Write Off. Es stammt von der Platte Jack Johnson 1970. Und eigentlich muss es für die Jazzkritik ein ziemlicher Schock gewesen sein.
Ja, wirklich. Es gibt bis auf den heutigen Tag Leute, die mögen Miles vor dem Sündenfall. Und es gibt solche, die mögen ihn nach dem Sündenfall. Der Sündenfall ist also, dass Miles plötzlich elektrische Instrumente verwendet und dass er ganz harte Rockrhythmen seiner Musik unterlegt.
Es ist aber ja eigentlich mehr. Es sind auch Rockharmonien. Es wird vergleichsweise einfach, wenn wir zurückblenden und uns die Stücke aus der Bebop-Zeit vorstellen, dann ist das doch eine ganz vollkommen andere Musik.
Das ist wirklich so. Er orientiert sich an Jimi Hendrix. Diese Aufnahme Jack Johnson, wie der Titel das schon erläutert, ist ein Soundtrack zu einem Film. Wiederum eine bedeutende Aufnahme, die Jack Johnson, dem ersten Weltmeister, dem schwarzen Schwergewicht-Weltmeister gewidmet ist, der auch schnelle Autos liebte wie er, der schöne Frauen hatte wie Miles Davis. Also die Identifikation mit diesem Boxer geht sehr weit. Und hören Sie diese Platte mal durch, da ist wirklich wie ein Boxkampf, nicht ein Schlagabtausch zwischen Rhythmusgruppe und Solist. Das ist ganz eindrücklich zu sehen, wie er spielt mit ganz kurzen, harten Noten und mit langgezogenen, schreienden, ausgehaltenen Tönen. Ja, gerade in dieser Sequenz hört man sehr schön den Dialog oder den Schlagabtausch zwischen Gitarrist John McLaughlin und Miles Davis. Das ist genau diese Intensität, die da aufgebaut wurde. Das ist ein Boxmatch in musikalischer Form.
Was sich wiederum mit dem Albumtitel trifft, das Album heißt Jack Johnson, benannt nach dem großen amerikanischen Weltmeister im Schwergewicht, ein Schwarzer, eines der frühen Idole des jungen Miles. Miles hat selber viel Sport getrieben, hat selber auch geboxt, allerdings weniger um des Sports willen, sondern weil er gesundheitlich häufig angeschlagen war. Miles hat während seiner gesamten Karriere immer wieder mit gesundheitlichen Problemen gekämpft und eines soll hier nicht verschwiegen werden, eine wichtige Rolle spielten darin die Drogen. Miles war heroinabhängig, lange Zeit. Er hat sich selber einem kalten Entzug gestellt. Er hat diesen Entzug durchgehalten mit eisernem Willen. Doch dann später kam schließlich das Kokain und beides und seine angeschlagene Gesundheit führte dazu, dass er während 6 Jahren überhaupt nichts mehr von sich hören ließ. Miles war weg, verschwand von der Bildfläche. Und er kam wieder, Daniel Kramer.
Ja, das fulminante Comeback in den 80er Jahren habe ich glücklicherweise miterleben können in Paris. Ich habe da alle Konzerte besucht.
Was konnte Miles Davis seinem Publikum denn bieten?
Ja, in den 80er Jahren, da gibt es dann plötzlich wieder ein Miles Davis Album, das heißt The Man with the Horn. Das ist eine etwas klägliche Studioaufnahme, die dann aber gleich überrundet wird von We Want Miles. Wir wollen Miles. Das ist eine Live-Einspielung des Repertoires. Und da gleich als erster Titel und dann in der Wiederholung im vierten Titel kommt Jean-Pierre, das Kinderlied, und mit einem kleinen Kinderlied, da erobert er die ganze Welt.
Thank you.
Auch dieses Stück wäre viel zu lang, als dass wir es an dieser Stelle ganz spielen könnten. Es heißt Jean-Pierre und stammt vom Album We Want Miles. Es war das zweite Album nach 6 Jahren Unterbruch. Miles hat volle 6 Jahre lang nicht gespielt. Das ist für einen Trompeter eine wahre Ewigkeit.
Es gibt Filmaufnahmen, wo man ihn sieht, kurz nach seinem Unterbruch wieder auf der Bühne. Und es ist eine ganz ergreifende, klägliche Angelegenheit. Er hat wirklich seinen Sound nicht mehr. Und Miles selber sagt in Interviews, ich habe jahrelang dann gearbeitet, bis ich den Ansatz, also bis ich den Klang wieder einigermaßen zusammen hatte.
Und was wir hier jetzt hören, ist nicht mehr ein Miles, der sich selbst ins Schaufenster stellt mit seinen Soli, mit seinem Sound, sondern wir hören wieder etwas, das wir von früher her kennen, einen Bandplayer.
Ja, genau. Es sind ganz sorgfältige Arrangements, die er bringt in den 80er Jahren. Es kommt sogar wieder Gil Evans zurück, der ihn begleitet ins Studio, der gewisse Sachen arrangiert. Und jetzt vielleicht zum Abschluss das Berührendste, was ich vielleicht bieten kann. Nach dem Tod von Miles Davis wurde ein Album aufgenommen, das heißt Live Around the World. Das sind Aufnahmen von Konzerten, die er in seinem letzten oder im zweitletzten Lebensjahr gemacht hat. Und da wurden dann die besten Stücke zusammengestellt. Und zwar so, dass das Repertoire eines Konzerts wiedergegeben wird.
Ein eigentliches musikalisches Testament, möchte man sagen. Die Aufnahme entstand kurz vor Miles Tod. Die Nummer nennt sich Hannibal und stammt vom Album Live Around the World. Daniel Kramer, wenn Sie Ihre gesamte Miles Davis Diskothek auf 3 Platten zusammenstreichen müssten, welche 3 Platten wären das?
Das ist natürlich eine ganz harte Frage. Und ich muss leider sagen, dass ich den akustischen Miles da etwas vernachlässigen würde. Also mein Herz schlägt natürlich ab dem Comeback von Miles, das habe ich miterlebt in Paris, die Konzerte in den 80er Jahren. Also We Want Miles würde ich da mal an den Beginn setzen. Und dann natürlich als Rückgriff Jack Johnson, diese ganz unglaubliche Fusion-Aufnahme, weil die dann in alle Richtungen weist. Nicht alle Jazz-Rock-Formationen formieren sich aus dieser Platte raus, könnte man sagen. Und dann schließlich vielleicht die berührendste Aufnahme dieses Miles Davis Around the World, diese Aufnahme, die erst nach dem Tod von Miles Davis herausgegeben wurde, von den Mitmusikern ausgewählt, genauso zusammengestellt, wie eben ein Konzertabend mit Miles Davis ausgesehen hat. Also dieses Dokument erachte ich als etwas ganz, ganz Einmaliges.
Jack Johnson entstanden 1970 und erschien bei Columbia. Dann We Want Miles aus dem Jahr 1982, ebenfalls bei Columbia erschienen. Und eben das musikalische Vermächtnis von Miles, Live Around the World, bei Warner erschienen erst nach seinem Tod 1991. Die vollständige Diskografie finden Sie wie immer im Internet unter www.drs2ch. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Saxophonisten und Miles-Kenner Daniel Kramer. Und von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede ich mich mit einer kleinen Nachtmusik. März 1970, Miles live at the Fillmore East.